NDR Info. Themen des Tages.
Gut, dass die Queen das nicht mehr erleben muss. Ihr zweitgeborener Sohn Andrew ist festgenommen worden. Der britische Fallout der Bombe, der Epstein-Files. Ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Danach blicken wir auf die beunruhigenden Befunde des Demokratiemonitors. Mehr Deutsche wollen lieber, dass es autoritärer zugeht im Staat. Und mit unserer Olympia-Reporterin blicke ich auf den viertletzten Wettkampftag, an dem die nordischen Kombinierer im Sprint mit im Tiefschnee einen Medaillenplatz verstolperten. Die Talfahrt des früheren britischen Prinzen Andrew geht weiter und der Boden ist wohl noch nicht erreicht. Die Degradierung durch seinen Bruder, der Ausstoß aus dem Königshaus, der Verlust von Titel und Ehren, der angeordnete Umzug und nun die Festnahme und Razzien. Und dabei geht es offenbar nicht um Andrew Mountbatten-Windsors Umgang mit jungen Frauen, die ihm Jeffrey Epstein auslieferte, sondern darum, dass er Epstein mit Insider-Informationen versorgte, die Andrew als Handelsbeauftragter eigentlich für sein Land sammelte. Aus London berichtet Franziska Hoppen.
Die Touristen, die Schnappschüsse vor dem Londoner Buckingham-Palast machen, hat die Nachricht von Andrew Mountbatten-Windsors Festnahme überrascht.
I didn't think so, no. I thought he'd go into hiding and get away with it.
Sie hätte nicht mit der Festnahme gerechnet, sagt diese Frau, eher damit, dass sich Andrew absetzen und davonkommen würde. Hoffentlich bekäme er die Strafe, die er verdiene, lebenslange Haft, sagt dieser junge Mann.
Moreover, he gets what he deserves, which is if it's life in jail, then it's life in jail.
Noch ist Andrew nicht angeklagt und schuldig gesprochen, doch die Polizei hätte ihn wohl nicht abgeholt, meint Wendy Joseph, ehemalige Richterin beim Zentralen Strafgerichtshof in London, wenn sie sich ihrer Sache nicht sicher genug gewesen wären.
To make an arrest, they must think they have a case.
Um jemanden zu verhaften, müssen die Ermittler davon überzeugt sein, dass sie einen Fall haben. Bei einem Verdächtigen dieser Art wäre es außergewöhnlich, wenn sie nicht viel Arbeit investiert hätten, um sicherzustellen, dass sie einen Fall aufbauen können. Amtsmissbrauch lautet der Vorwurf gegen den ehemaligen Prinzen Andrew. Nach jüngsten Enthüllungen aus den Epstein-Akten soll Andrew in seiner Zeit als Handelsattaché zwischen 2001 und 2011 Berichte über seine offiziellen Besuche in Vietnam, Singapur, Hongkong und China an Epstein geschickt haben. Besonders brisant soll auch die Weitergabe eines als vertraulich eingestuften Berichts aus Afghanistan sein, der Details zu lukrativen Rohstoffvorkommen enthalten haben soll. Eine ungewöhnliche Straftat, sagt Jurist Sean Caulfield im ITN-Interview. Um es mal in einen Kontext zu setzen, die Höchststrafe für eine solche Tat ist lebenslange Haft. Je nach Wert der weitergegebenen Informationen könnte es sich um eine äußerst schwerwiegende Straftat handeln, die durchaus zu einer Freiheitsstrafe führen könnte. Das hängt vom Wert der Informationen und den Umständen ab, unter denen sie weitergegeben wurden. Sofern dies tatsächlich geschehen ist, es handelt sich jedoch um eine Straftat von größter Schwere. Nicht nur für Andrew, auch für die Königsfamilie sei das nun ein besonders ernster Moment, meint Königshauskennerin und Historikerin Tessa Dunlop.
I think this is more problematic for the
Ich denke, dass das für die königliche Familie problematischer ist, als sie denkt. Es gibt eine Art kognitiven Widerspruch zwischen vielem, was sie derzeit sagen, und der Art und Weise, wie sie seit 2011 konsequent Andrew geschützt haben, was angesichts ihrer privaten Familie verständlich ist. Aber sie sind auch eine öffentliche Institution und darin liegt der Widerspruch. Sie haben eine Person geschützt, der sehr, sehr schwerwiegende Vorwürfe gemacht wurden. Viele Briten dürften jetzt auf eine Entschuldigung der Königsfamilie hoffen, auf ein Versprechen, dass sie zu Reformen bereit ist, einen Fall wie Andrew nicht noch einmal zulassen wird. Doch von König Charles kam bislang nur ein schriftliches Statement, dass er mit großer Besorgnis die Nachrichten über Andrew zur Kenntnis genommen habe, das Gesetz seinen Lauf nehmen müsse. Er sich aber wegen laufender Ermittlungen nicht weiter äußern könne. Tessa Dunlop denkt auch an die Opfer von Epsteins Missbrauchsring.
The sadness, on many levels for me.
Das Traurige für mich auf vielen Ebenen ist, dass Andrews Festnahme nicht aufgrund der außergewöhnlichen Überlebenden, der Opfer Epsteins, zustande gekommen ist, die so mutig vorangetrieben haben, dass wir all diese öffentlichen Informationen über Epstein und seine Beziehungen haben, sondern dass Andrew letztendlich vielleicht nie dafür zur Rechenschaft gezogen werden wird. Dabei hätte die Öffentlichkeit wohl nie erfahren, dass der Prinz womöglich vertrauliche Informationen weitergegeben hat, ohne die Frauen, die sich für die Veröffentlichung der Epstein-Akten eingesetzt haben.
Am Nachmittag habe ich darüber mit NDR-Autorin und Royal-Expertin Leontine von Schmettow gesprochen. Als ich sagte, dass die Queen das nicht mehr erleben muss, war das gar nicht hämisch gemeint. Aber Andrew war nicht nur ihr Zweitgeborener, er ist eben auch der Bruder des aktuellen Königs. Wie sehr erschüttert die Festnahme und seit langem natürlich die ganze Affäre das Königshaus? Kann man einfach sagen, er ist Familie, aber eben kein Royal mehr.
Also das ist genau das, was die Königsfamilie gerade versucht, eine Abgrenzung zwischen dem gefallenen Bruder und der offiziellen Königsfamilie. Und ich glaube auch, das ist die beste Strategie. Aber die Frage, wie sehr erschüttert es die Affäre das Königshaus, da kann man nur sagen, das ist ein Skandal, der das Königshaus erschüttert wie kein anderer und der auch der Königsfamilie gefährlich werden könnte. Denn man muss wissen, eine Monarchie ist ja nur überlebensfähig, wenn sie auch das Vertrauen der Menschen besitzt. Ja. Und Andrew Mountbatten-Windsor hat jegliches Vertrauen verspielt, wie wir wissen. Und es kommt jetzt darauf an, dass es der Königsfamilie gelingt, das in sie gesetzte Vertrauen auch zu rechtfertigen und vor allem auch das Narrativ zurückzugewinnen.
Hat König Charles mit der schon erfolgten Degradierung, mit dem demonstrativen Rauswurf auch aus dem bisherigen Wohnsitz, Entschiedenheit genug demonstriert, sodass da eine Brandmauer erkennbar wurde und die jetzt auch hält?
Also ich finde, er hat ganz klar sich geäußert. Er ist weit gegangen. Er ist sogar noch weiter gegangen, als Sie das jetzt erwähnen. Denn er hat ganz klar in seinem Statement vor ungefähr 10 Tagen gesagt, Andrew Mountbatten-Windsor, er hat nicht von seinem Bruder gesprochen, sondern von Andrew Mountbatten-Windsor, müsse sich jetzt den Vorwürfen stellen. Und er hat der Polizei angeboten, bei den Ermittlungen gegen seinen eigenen Bruder behilflich zu sein. Also er steckt nicht den Kopf in den Sand, wie es unter seiner Mutter immer üblich war, nicht kommentieren, sich nicht beschweren, sondern er spricht die Situation ganz klar an. Vielleicht den einzigen Vorwurf, den man machen könnte, ist, dass er schon früher hätte Konsequenzen ziehen können.
Wie war das Verhältnis zwischen den beiden Brüdern denn überhaupt bis dato? Also auch früher, als für beide die Zukunft noch offen war?
Ja, man muss ja klar sehen, da ist ein großer Altersunterschied zwischen den beiden, 12 Jahre. Der Charles war im Internat, als Andrew, sein jüngerer Bruder, aufwuchs. Also so viel haben die sich gar nicht gesehen und erlebt. Das ist das eine. Und die sind natürlich auch vom Typ ganz unterschiedlich. Charles, der eher sensible, der zögerliche, und Andrew, der Draufgänger, der immer vor Selbstbewusstsein strotzte und der sich vielleicht auch als der bessere Kandidat für die Königsrolle gehalten hat.
Wie wird die Anti-Monarchie-Bewegung die neue Entwicklung heute aufgreifen und nimmt eine Debatte über die Monarchie überhaupt damit Fahrt auf oder hat sie eine Ewigkeitsgarantie?
Ja, schön wäre es. Nein, also keine Monarchie hat eine Überlebensgarantie, sondern das Vertrauen und vor allem auch die Zustimmung der Bevölkerung muss sich im Grunde von Tag zu Tag neu verdient werden. Aber man kann schon einschätzen, dass der Skandal den Königshausgegnern jetzt frischen Wind unter die Flügel bläst. Aber ich höre auch Stimmen in Großbritannien, die sagen also ganz klar, es betrifft Andrew Mountbatten. Wir dürfen nicht König Charles dafür verantwortlich machen, sondern müssen ganz klar zwischen den beiden Brüdern unterscheiden.
Auch nebenan gewissermaßen in Norwegen ist Prinzessin Mette Marit so etwas wie eine Brieffreundin Epsteins gewesen. Die Familie wird auch noch ganz anders erschüttert derzeit juristisch. Auch der schwedische König stolperte vor 16 Jahren mal durch eine Sexaffäre. Ändern denn auch bürgerliche Einheiraten und die neue Nahbarkeit und Normalheit dieser Familie nichts dann doch an Vorstellungen von Privilegien und Souveränität?
Naja, was wir gesehen haben, ist, dass diese bürgerlichen Einheiraten in die europäischen Königshäuser frischen Wind gebracht haben. Also die Königshäuser erscheinen dadurch auf jeden Fall auch zeitgemäßer. Aber schützt es davor, dass sich einige wenige Royals, muss man sagen, egal ob bürgerlicher Herkunft oder auch nicht, mit dem Leben im goldenen Käfig, der Macht, den Privilegien vielleicht nicht angemessen umgehen können? Offensichtlich nicht.
Die NDR-Autorin und Royal-Expertin Leontine von Schmettow. Jeder Fünfte in Deutschland ist offen für autoritäre Ideen. So als wären es nicht starke Männer, die gerade wieder die Welt in den Abgrund ziehen. Und als gäbe es gerade in Deutschland nicht historische Lektionen, wo es endet, wenn es begonnen hat. 8000 Menschen sind im Auftrag der Ostbeauftragten der Bundesregierung befragt worden. Und ja, im Osten, und das zeigen ja Umfragen und Wahlergebnisse, kann man mit autoritären Ansagen mehr Boden gut machen. Aber bundesweit erklären sich nur noch 60% für zufrieden mit der Demokratie. Details von Dietrich Karl Meurer.
98%. Fast alle Deutschen unterstützen die Idee der Demokratie. Das zeigt der neue Deutschlandmonitor. Doch zufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie sind bundesweit nur 60%, in Ostdeutschland gar nur 51%. Besonders stark ist die Unzufriedenheit in strukturschwachen Regionen. Dennoch sieht die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser, auch eine positive Entwicklung seit 2023.
Dass doch auch in Ostdeutschland um 10 Prozentpunkte die Zustimmung zum Funktionieren unserer Demokratie gestiegen ist. Und das finde ich bei all den vielen negativen Schlagzeilen, die wir oft hören, doch auch sehr positiv.
Der Deutschlandmonitor erfasst seit 2023 die politischen Einstellungen und gesellschaftlichen Stimmungen im Land, auch nach Ost-West-Gesichtspunkten. Für die aktuelle Ausgabe wurden insgesamt rund 8000 Menschen ab 16 Jahren befragt, von Forschenden aus Halle, Jena und Mannheim. Diesmal lag der Fokus auf der Veränderungsbereitschaft der Deutschen. Die SPD-Politikerin Kaiser nennt die zentrale Erkenntnis,
dass eigentlich die deutsche Bevölkerung nicht veränderungsmüde ist, trotz aller Herausforderungen, die es gibt.
Aber bei der Bewertung gesellschaftlichen Wandels zeigt der Deutschlandmonitor im Detail ein differenziertes Bild, erläutert der Mannheimer Soziologe Reinhard Pollack.
Ungefähr ein Viertel der Bevölkerung möchte Veränderungen, sagt, es braucht einen Wandel, es braucht einen tiefgreifenden Wandel. Ein anderes Viertel sagt, wir sind skeptisch, das geht uns zu schnell, das geht uns zu tiefgreifend. Und eine breite Mitte ist ambivalent, sagt, das kommt drauf an.
Dabei hängt die Einstellung stark von der Lebenslage ab. In strukturschwachen Regionen im Osten stehen deutlich mehr Menschen Reformen kritisch gegenüber. Entscheidend sei der Blick in die Zukunft, weiß Pollack.
Da sehen wir, dass gerade in diesen strukturschwachen Bereichen, insbesondere in Ostdeutschland, die Menschen viel pessimistischer und weniger zuversichtlich in die Zukunft schauen. Und das hat einen großen Anteil daran, warum die Menschen dann letztendlich auch Wandel sehr skeptisch sehen.
Auch die Bewertung der deutschen Einheit hängt von der Lebenslage ab. Insgesamt sehen mehr als 70% der Ostdeutschen Vorteile. In wirtschaftlich schwachen Regionen sinkt dieser Anteil aber deutlich. Studien-Co-Autor Ewart Holtmann von der Universität Halle warnt.
Also die strukturschwachen Regionen in Ostdeutschland sind und bleiben auf absehbare Zeit eine strukturpolitische und demokratiepolitische Baustelle.
Bei der Vorstellung der Studie erinnert die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser, die aus Gera in Ostthüringen stammt, an das im Grundgesetz verankerte Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse im ganzen Land. Sie fordert besonders, jene Menschen in den Blick zu nehmen, die nach der Wende in ihren Biografien Brüche erlebt haben. Sie müssten sichtbarer gemacht werden. Für die politische Ebene leitet Kaiser aus den Ergebnissen einen klaren Auftrag ab.
Also die Bevölkerung erwartet zu Recht, dass es einen klaren Kurs auch der Bundesregierung gibt.
Gerade in einer Zeit, in der viele Reformen diskutiert werden, müsse Politik Sicherheit geben, Entscheidungen erklären und verlässliche Perspektiven schaffen.
Und über die Befunde des Deutschlandmonitors habe ich am Nachmittag mit Sebastian Krumbiegel gesprochen. Der Leipziger Musiker ist vor allem als Sänger der Band Die Prinzen bekannt, aber eben auch als unermüdlicher Aktivist für Demokratie, Menschenrechte und gegen Rassismus. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die den Willen des Volkes insgesamt verkörpert. In Ostdeutschland liegt die volle Zustimmung zu dieser These bei 35%, weitere 26% sagen teils, teils. Was kann man dazu sagen vor dem Hintergrund von zwei Epochen mit Einparteiensystemen und nach 35 Jahren gelebter Demokratie?
Ja, ich wollte das gerade sagen schon, das kennen wir schon aus der Geschichte. Und ich meine jetzt gar nicht vordergründig nur die DDR-Geschichte. Und ich weiß, dass jetzt gerade auch einige gleich wieder aufgreifen, wenn der berühmte Nazi-Vergleich kommt. Aber der Vergleich mit 1933, den haben viele Menschen gezogen in den letzten Monaten und Jahren und haben immer wieder davor gewarnt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da überhaupt nicht erstaunt über diese Ergebnisse. Und verstehe das auch teilweise, warum das so ist. Weil am Ende liegt es natürlich auch an dem, was gemacht wird und an der Politik, die gemacht wird und an dem, was versprochen wird, an dem, was nicht gehalten wird. Ich will das nur sagen, wenn Merz im Bundestag irgendwie mit der AfD zusammen eine Abstimmung macht und auf die Stimmen zurückgreift und vorher versprochen hat, das nicht zu machen, dann wenden sich natürlich viele Menschen ab, und das verstehe ich auch. Ja. Also ich möchte jetzt, es ist niemals ein Argument dafür, eine rechtsextreme Partei zu wählen. Das ist erstmal, das meine ich mit dem Wissen aus der Geschichte, das wir eigentlich haben müssten, aber dass es verständlich ist und dass viele Leute sich nicht verstanden fühlen und sich im Stich gelassen fühlen und jetzt auch nochmal dieses berühmte Schlagwort zu bringen, sich nicht abgeholt fühlen und sich abgehängt fühlen, weil sie eben in ländlichen Gebieten wohnen, in denen schon lange kein Zug mehr fährt, in dem irgendwie einmal am Tag ein Bus fährt, in dem es keinen Arzt mehr gibt, in dem es nicht mal mehr eine Kneipe gibt oder einen Club oder irgendwas zum Einkaufen. Die sagen dann, Leute, was macht ihr hier? Und das muss man sich auch als Politiker, der in Verantwortung steht, gefallen lassen.
Warum hat dann die Linke diese Rolle als Protestpartei des Ostens verspielt, obwohl sie ja auch im Westen und zuletzt auch bei Jugendlichen Zulauf hat? Oder fällt das inzwischen einfach flach, weil sie selbst regiert und regiert hat in Landesregierungen von Schwerin bis Erfurt?
Das ist ja immer das Ding. Sobald du in Regierungsverantwortung stehst, musst du Aufgaben lösen. Und Müntefering hat irgendwann mal gesagt, vor vielen Jahren, Opposition ist Mist, weil du da eben nicht gestalten kannst. Aber wenn du eben in Regierung bist, dann musst du gestalten, dann musst du Dinge lösen. Und wenn du dann zeigst, dass du es auch nicht hinkriegst, dann ist es eben schwierig. Aber dass die Linke im Osten so viel verloren hat in den letzten Jahren oder Monaten, liegt, glaube ich, und das haben die auch selbst mal gesagt, daran, dass sie den Osten für sicherer geglaubt hatten und sich um den Westen versucht haben zu kümmern und dann den Osten eben links liegen lassen hat oder auf jeden Fall sich nicht mehr so gekümmert hat. Und da sind dann eben andere Leute reingegrätscht, die dann eben ihre Stadtfeste, ihre Kinderfeste, ihre Familienfeste machen mit Hüpfburg. Und da steht dann eben nicht mehr Linke dran, sondern AfD.
Fühlen Sie sich alleingelassen? Sind Sie auch müde, dass Sie jetzt seit sicher mehr als zwei Jahrzehnten die Stimme erheben, die Einstellungen und Haltungen aber dennoch gefestigt scheinen? Es kann ja nicht die Aufgabe von engagierten Künstlern allein sein, die Gesellschaft aufzuklären und die Demokratie zu erklären.
Nein, das habe ich auch nie so gesehen. Ich glaube, das ist unser aller Aufgabe. Und das ist ja genau, um es mal salopp zu sagen, der Witz an der Demokratie. Dass Demokratie kein Selbstläufer ist, sondern dass Demokratie eine Sache ist, die gepflegt werden muss und die Arbeit betrifft, um die man sich bemühen muss. Und damit, da geht es nicht nur um Künstlerinnen und Künstler, da geht es auch nicht nur um Leute, die in politischer Verantwortung sind, sondern da geht es um uns alle, dass wir alle uns wehren müssen gegen Angriffe, die auf diese Demokratie, die ich wirklich extrem schätze, mit all ihren Fehlern, die sie hat. Wir wissen, dass demokratische Strukturen auch Fehler haben, weil sie von Menschen gemacht werden und Menschen machen immer Fehler, aber es gibt kein besseres System. Michel Friedmann hat neulich gesagt, eine schlechte Demokratie ist immer noch besser als die beste Autokratie. Und da stimme ich ihm voll zu.
Der Musiker und Demokratieaktivist Sebastian Krumbiegel. In Washington hat die erste Sitzung des sogenannten Friedensrats unter Vorsitz von US-Präsident Donald Trump begonnen. Teilnehmen darf, wer eingeladen wurde oder sich einkaufte. Darauf haben die Staaten Europas verzichtet, mit Ausnahme von Viktor Orbáns Ungarn. Ob auch Russland noch in diesem Gremium für den Frieden auf der Welt kämpft, ist unklar. Klar ist, alles dreht sich um den US-Präsidenten und deswegen muss auch Deutschland einen Beobachter zum Treffen schicken, um nicht von Entwicklungen überrascht zu werden.
Friedensrat, das sei zwar ein leicht auszusprechendes Wort, aber Frieden zu schaffen sei schwieriger. Und genau das werde diese Organisation leisten, sagte Trump in seiner Rede zu Beginn der Sitzung. Immerhin sei es ihm bereits gelungen, 8 Kriege zu beenden. Der Präsident nannte den Friedensrat das renommierteste Gremium, das jemals zusammengestellt wurde und das bedeutendste und mächtigste. Laut Trump ist der Krieg im Gazastreifen nun vorbei, auch wenn er immer mal wieder aufflamme. Die Hamas werde ihre Waffen aufgeben, wie versprochen. Wenn nicht, werde sie hart bestraft. Mehrere Mitglieder des Friedensrates hätten nun insgesamt 7 Milliarden $ für den Gazastreifen bereitgestellt. Und die USA gäben dem Friedensrat 10 Milliarden $. Die Verhandlungen mit dem Iran nannte der Präsident gut. Allerdings werde man dem Land keine Atomwaffen erlauben. Ob ein Deal mit dem Iran gelinge, werde sich in etwa 10 Tagen zeigen. Trump kündigte an, die Arbeit der UN mit dem Friedensrat zu stärken. Der Präsident wörtlich, der Friedensrat wird fast wie ein Aufsichtsrat über die Vereinten Nationen wachen und dafür sorgen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Zitat Ende.
NDR Info. Die Olympischen Winterspiele in Italien.
Viertletzter Wettkampftag bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina. Und ich ziehe eine Tageszwischenbilanz mit unserer Olympiareporterin Tabia Kunze. Hallo.
Hallo Markus.
Die nordischen Kombinierer haben im Teamsprint nur Platz 5 erreicht. Dabei hatten sie eine gute Grundlage mit guten Sprüngen geliefert. Was lief da bei heftigstem Neuschnee schief?
Ja, genau, dieser Tiefschnee hat die Bühne geboten für dieses deutsche Drama im Langlauf. Es lief richtig gut bis zur vorletzten Runde von Vinzenz Geiger, hatte das deutsche Duo alle Medaillenchancen und dann ist er mit seinem linken Ski im Schnee hängen geblieben, ist gestürzt. Ein anrauschender Japaner ist in ihn reingefahren. Geiger hat sich nochmal hochgerappelt, doch dann ist er wenige Meter später wieder gestürzt. Und ja, in dieser Zeit waren natürlich die Führenden weg und der Rückstand für Deutschland zu groß, am Ende dann Platz 5. Eine riesige Enttäuschung für die beiden, auch weil diese Olympischen Spiele damit ohne Medaille für die deutschen Kombinierer enden. Und das gab es zuletzt 1998.
Manche halten die nordische Kombination ohnehin für ein Auslaufmodell. Auch über Biathlon wird immer mal wieder debattiert. Dafür ploppt nun heute eine neue Disziplin auf, Skibergsteigen. Da verbieten sich aber jetzt eigentlich kritische Nachfragen zur Sinnhaftigkeit da. Denn eine deutsche Athletin hat sich fast zu einer Medaille gekämpft.
Ja, genau. Also Skibergsteigen, diese neue Sportart, bei der auch noch nicht sicher ist, ob sie es dauerhaft ins olympische Programm schaffen wird. Kurz zusammengefasst, ein Wettkampf dauert 3 Minuten. Die Sportlerinnen rennen einen Berg hoch mit Skiern unter den Füßen. Darunter sind dann Anti-Rutsch-Fälle und oben auf dem Berg angekommen werden diese Fälle dann abgezogen und man fährt den Berg runter. Das mal kurz zusammengefasst. Und die deutsche Tatjana Palla aus Starnberg, die hat das heute super gemacht, hat es bis ins Finale geschafft. Am Ende fehlten ihr 3 Sekunden zu Bronze. Das lag daran, weil sie am Start nicht gut weggekommen ist. Da hat sie zu lange gezögert. Aber hinterher hat sie als Fazit gesagt, wenn ihr das jemand vorher verraten hätte, dass sie Vierte bei Olympia würde, dann hätte sie das sofort angenommen.
Viele haben das hier heute in der Redaktion mit Kopfschütteln verfolgt, dieses Geschehen. Wer denkt sich denn so eine Disziplin aus? Ist das Joko und Klaas oder das IOC?
Nein, das ist schon das IOC, weil ja über allem immer der Plan steht, man will junge Zielgruppen für die Olympischen Spiele begeistern und deswegen auch dieser kurze Wettkampf, weil das eigentliche Skibergsteigen dauert viel länger und ich habe mir auch sagen lassen, dass die Menschen, die diese Sportart eigentlich betreiben, sagen, eigentlich dauert so ein Rennen 1,5 Stunden, aber das ist natürlich nicht attraktiv für Fernsehzuschauer und deswegen wurde das auf diesen Sprint zusammengekürzt und man wird schauen, ob man damit wirklich jetzt junge Zielgruppen begeistern kann.
Hab's verstanden, aber ja, ich bin zu alt. Ein Blick auf einen anderen sehr jungen Athleten im Eisschnelllauf. 1500 Meter der Männer, die Paradedisziplin für Finn Sonnekalb. Grippe genesen, hoffentlich. Was ist drin?
Genau, er sagt, er ist fast wieder bei 100%. 18 Jahre alt ist Finn Sonnekalb. Er ist Juniorenweltmeister, Juniorenweltrekordler, gilt als das deutsche Juwel im Eisschnelllaufen aktuell. Und er trainiert für dieses olympische Rennen, seit er 6 Jahre alt ist. Ich bin sehr gespannt. Es dauert nur noch ein paar Minuten, bis das Rennen für ihn startet, ob er wirklich mit den Großen dieser Sportart mithalten kann. Zum Beispiel mit einem Jordan Stolz aus den USA, der hier schon 2-mal Gold gewonnen hat. Daumen drücken für den ganz jungen Finn Sonnekalb.
Live aus dem Olympiastudio in Antols war das meine Kollegin Tabia Kunze am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Donnerstag.